Natürlich gibt es sie. Es tut mir leid, es gibt Diskriminierung von Frauen. Wissen Sie, ich führe 3 Kriege. Der erste ist gegen diese Russen. Der zweite ist für die Rechte der LGBT-Community. Der dritte ist der Kampf für die Rechte der Frauen in der Armee.
Ivan Honchik kämpft im Krieg in der Ukraine nicht nur gegen den Aggressor Russland, sondern auch für die Akzeptanz von Frauen in der Armee und für die Rechte der LGBTQ-Community. Er kämpft gegen die russische Homophobie, aber er kämpft vor allem auch gegen die Homophobie in den ukrainischen Streitkräften. Ivan ist zu einem Hassobjekt für die russische Propaganda geworden, seit er sich im März vergangenen Jahres öffentlich geoutet hat. Und auch das ist für ihn ein Grund, sich besonders für die Rechte der LGBTQ-Community einzusetzen.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Мене звуть Гонзик Іван, родом я з Херсонщини, мені 27 років.
Ivan Honchik ist 27 Jahre alt. Er stammt aus der Region Cherson im Süden der Ukraine, aus einem kleinen Dorf, wo er aufgewachsen ist. Und vor dem Krieg war Ivan Model, Friseur und Make-up-Artist in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Mit dem Beginn des Krieges hat er sich freiwillig gemeldet zum Dienst in der Armee. Er hatte schon Erfahrung militärische, weil er als Sanitäter schon vor einigen Jahren gearbeitet hatte. Und er kämpft nun auf Seiten der ukrainischen Streitkräfte gegen die russische Aggression. Ivan hat schon Armeeerfahrungen gesammelt, wie gesagt. Das war zwischen 2015 und 2018. Da war er bei den sogenannten Antiterroroperationen im Donbass eingesetzt, also dem Kampf gegen die dortigen pro-russischen Separatisten. Ivan hat auch in einem Krankenhaus gearbeitet und das war für ihn eine Zeit, in der er sich selbst gefunden hat und in der er seine Persönlichkeit ausgebildet hat.
Es war schwer für mich, weil ich damals gerade dabei war, mich selbst kennenzulernen. Es war eine Zeit, in der ich gerade erst die Tatsache akzeptiert habe, dass ich schwul bin. Ich hatte auch nur wenige Freunde. Mein Ich aus dem Jahr 2015 und das, was ich heute bin, das sind 2 verschiedene Persönlichkeiten. Ich war ein stilles Kind. Ich war einsam in diesem Krankenhaus. Später lernte ich einige Leute kennen, einige Freundinnen, und es wurde leichter für mich zu leben. Ich hatte damals ein wenig Angst, aber es war nicht derselbe Krieg wie heute. Es war eher so eine Light-Version. Niemand hat's auf uns geschossen. Wir konnten im Krankenhaus einfach unsere Arbeit machen. Es war nicht so, wie es jetzt ist.
In der Ukraine ist Homosexualität seit 1991 legal. Gleichwohl ist die ukrainische Gesellschaft noch eine relativ konservative. Das heißt, eine gleichgeschlechtliche Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft für homosexuelle Paare, wie sie bei uns seit 2017 gibt, die ist in der Ukraine bis heute nicht erlaubt. Das Klima gegenüber Homosexuellen ist, so wie ich das erfahren habe, ein bisschen auch davon abhängig, wo man sich gerade aufhält. Also wenn man in der Hauptstadt Kiew ist, das ist eine sehr, sehr offene, weltoffene Metropole, in der es natürlich auch Clubs gibt, in der es auch Pride Parades gibt, in der die Community sehr, sehr groß ist und wo das Klima dann natürlich auch entsprechend offen ist. Anders sieht das aus in den Provinzen, in den Dörfern, gerade im Osten. Aber ich glaube, das unterscheidet sich auch nicht groß in Deutschland. Ich glaube, wenn man in Deutschland, in Bayern auf dem Dorf ist, ist da möglicherweise die Einstellung zur Homosexualität doch noch eine andere als in Berlin oder in Köln. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist nicht nur einer, der aus geopolitischen Gründen geführt wird. Das sagt Putin immer wieder. Das sagen auch andere Leute aus der russischen Elite. Beispielsweise Patriarch Kyrill, der Führer der Moskauer Orthodoxie. Der hat immer wieder gesagt, dass es auch ein Kampf, dieser Krieg, den Russland jetzt führt, auch ein Kampf ist gegen Homosexualität und Homophilie. Er sagt, er wolle nicht, dass auf Moskauer Straßen oder andernorts Gehparaden stattfinden. Putin hat noch am Tag des russischen Überfalls bei einer Rede davon gesprochen, dass die Pseudo-Werte des Westens zu Degradierung und Entartung führten, da sie gegen die menschliche Natur selbst gerichtet seien. Also wie gesagt, es ist aus russischer Sicht oder aus zumindest aus Sicht der russischen Elite eben auch ein Kampf gegen westliche Liberalität, gegen westliche Toleranz, gegen westliche Werte. Und die schließen natürlich auch die Akzeptanz von Homosexualität ein. Und insofern ist das natürlich auch ein Kampf für die LGBTQ-Community in der Ukraine um ihre Rechte. Auf der anderen Seite, auch in Russland selbst, werden die Rechte von LGBTQ-Menschen massiv unterdrückt. Es kommt immer wieder zu Übergriffen auf queere Menschen. Die Homophobie ist sehr stark ausgeprägt in einer von im Prinzip von Gewalt dominierten Gesellschaft. Und auch Gehparaden sind in Moskau schlicht und ergreifend nicht mehr möglich, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass die Leute da zusammengeschlagen werden. Auch Aktivistinnen und Aktivisten werden inhaftiert. Also natürlich jeder Mensch in der Ukraine, der zurzeit in der Ukraine lebt, ist vom Krieg bedroht. Bomben können überall einschlagen. Aber das ist eben nicht das Einzige. Insbesondere die LGBTQ-Community würde, falls Russland diesen Krieg gewinnen würde, unter massiven Problemen leiden müssen.
Wenn Russland kommt, wäre das ein Todesurteil. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich dort gefangen genommen werde. Und ich verstehe sehr gut, dass, Gott bewahre, wenn ich gefangen genommen worden wäre, nichts Gutes dabei herausgekommen wäre. Meine Verwandten und Nachbarn haben aus dem russischen Fernsehen von mir erfahren. Sie haben kein ukrainisches Fernsehen, aber sehen mich regelmäßig im russischen Fernsehen.
Ganz besonders gefährdet sind natürlich die Menschen wie Ivan, die offen schwul leben. Ivan hat einen Insta-Account, auf dem er in High Heels posiert. Und das sind auch Bilder, die im russischen Staatsfernsehen gezeigt werden, um zu zeigen, dass die Ukrainer per se alle pervertiert oder degeneriert sind. Die Videos, die hat er mir auf seinem Smartphone gezeigt. Und da sieht man ihn, wie er an so einer Pole-Dance-Stange tanzt und wie er in einem Katzenkostüm über den Boden kriecht. Und das ist eben für das russische Staatsfernsehen gefundenes Fressen. Es zeigt für die russischen Propagandisten eben die Degeneration, Perversität, die angebliche der Ukrainerinnen und Ukrainer, und soll natürlich dann eben auch entsprechend dieses Narrativ unterstützen, dass das eben auch ein Kampf sei gegen diesen Liberalismus gegen die Perversion des Westens. Aber es ist natürlich nicht nur Russland, wo es Homophobie gibt. Homophobie gibt es auch bei uns in Deutschland. Und Homophobie gibt es natürlich auch in der Ukraine. Das ist auch etwas, was Ivan sehr beschäftigt.
Ja, ich höre viele Leute sagen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ich finde das sehr verwirrend. Wenn ich einen Verwundeten vom Schlachtfeld ziehe, achte ich nicht darauf, ob er schwul, lesbisch, ein Mädchen, ein Junge, ein Ukrainer oder ein Freiwilliger aus einem anderen Land ist, der sich entschieden hat, für uns zu kämpfen. Ich rette jeden. Es ist mir egal, ob er aus meiner Brigade oder aus der Nachbarbrigade kommt. Ich bringe jeden raus. Warum verletzen Sie also meine Rechte? Warum interessiert Sie mein Aussehen? Welchen Unterschied macht das für Sie? Aber wenn Sie nach Hause zurückkehren, Jahre vergehen dann und die meisten von Ihnen sind latent schwul, dann laufen Sie den Jungs hinterher, aber sitzen in der Wechowner Rada und sagen, dass Schwule böse sind. Aber nachts kommen Sie zurück, betrügen Ihre Frauen und sind hinter den Jungen her. Ich verstehe diese Doppelmoral nicht. Ich verstehe die Phrase, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, nicht. Was soll das heißen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt?
Ja, Ivan, wie gesagt, geht sehr, sehr offen mit seiner Homosexualität um, versteht sich auch als Aktivist für die Rechte von LGBTQ-Menschen und ist, weil er eben so offen damit umgeht, weil er auch so offen agitiert, ist er natürlich in der Ukraine bekannt. Hatte auch eine große Geschichte in der ukrainischen Vogue, wo es so gar nicht mal so sehr um seine Homosexualität ging, aber die hat natürlich dann auch eine Rolle gespielt. Und insofern ist er schon eine Persönlichkeit, die bekannt ist. Und so sind wir auch zu ihm gekommen. Also ich hatte meine Übersetzerin gefragt, weil ich immer mal eine Geschichte machen wollte, zu denjenigen, die sich freiwillig gemeldet haben aus rein der LGBTQ-Community, weil sie eben der Meinung sind, man muss gegen die russische Homophobie angehen, weil sie genau wissen, was passieren würde, wenn Russland die Ukraine oder weitere Teile der Ukraine einnehmen würde. Und dann habe ich eben mit meiner Fixerin Dasha darüber gesprochen, ob es möglich ist, da jemanden zu bekommen. Und sie hat mir dann Ivan vermittelt. Und den haben wir dann in Kiew getroffen. Der kam gerade wieder von einem Einsatz in Bachmut, war auch entsprechend verstört. Bachmut, das ist ja diese Stadt im Osten der Ukraine, die seit Monaten hart umkämpft wird und die tatsächlich die Hölle auf Erden sein müssen. Wir haben ihn also erstmal vor auf einem zentralen Platz in Kiew getroffen. Da sind Panzerwracks ausgestellt, russische Panzerwracks ausgestellt seit einigen Monaten. Und da hat er dann posiert. Das hat er sehr, sehr professionell gemacht. Wie gesagt, er ist ja vor dem Krieg auch Model gewesen und insofern war das für meinen Fotografen überhaupt kein Problem, ihn sehr schick abzubilden. Ja, und er ist ein junger Mann, sehr, sehr gepflegt natürlich, hatte jetzt, als wir ihn getroffen haben, nicht Uniform an, sondern eine Jeans und eine Jacke. Das Einzige, wo man erkennen konnte, dass er tatsächlich mit dem Militär was zu tun hat, war ein First Aid Kit, was er an seinem Gürtel befestigt hatte. Und wir packen euch auch den Artikel, wo die Bilder von ihm zu sehen sind, in die Shownotes rein. Ja, wir haben, als wir dann mit Ivan zusammengesessen haben nach dem Fotoshooting, haben wir uns im Café zusammengesetzt, hat er uns seine Geschichte erzählt und auch darüber berichtet, wie viele, von wie vielen Menschen er weiß, die offen homosexuell leben in der ukrainischen Armee. Da sagt er, das seien so um die 150, aber er sagt auch, dass es natürlich deutlich mehr geben würde, die da noch ein Geheimnis um ihre Identität machen müssen.
Es gibt Diskriminierung. Sie wird nicht so schnell verschwinden. Die ukrainische Gemeinschaft wird sich nicht in 2 bis 3 Jahren ändern. Das wird Jahre dauern. 5, 10 oder 15 Jahre. Dann wird es Veränderung geben. Aber ich analysiere aus eigener Erfahrung. Ich kenne zum Beispiel Leute, die in verschiedenen Einheiten dienen. Ich weiß, dass es Diskriminierung von LGBT-Soldaten gibt. Wenn ich mit jemandem spreche, fragen sie mich, wie kann es sein, dass du so akzeptiert wirst, wie du bist und alles in Ordnung ist? Wie kann das sein? Ich weiß nicht wie. Als die ganze Welt Anfang März letzten Jahres von mir erfuhr, wusste ich, dass meine Einheit schon alles über mich wusste. Jeder hat TikTok.
Möglicherweise hat Ivan es auch deswegen leichter, weil er zu einer Art Symbol geworden ist, des Widerstandes gegen Russland, dass er sozusagen Symbol ist auch für die Diversität der ukrainischen Gesellschaft. Dann das ist möglicherweise ein Vorteil, den er hat gegenüber anderen, die eben nicht so aktiv sind wie er, die nicht so sehr im Rampenlicht stehen und die sich deswegen nicht trauen, zu ihrer Identität zu stehen, weil sie eben Angst haben vor Diskriminierung. Wie verbreitet möglicherweise Homosexualität auch in der ukrainischen Armee ist, zeigt auch noch ein Beispiel, was Ivan uns erzählt hat. Er hat gesagt, normalerweise trifft er sich natürlich nicht mit Armeeangehörigen, Beruf ist Beruf, Liebe ist Liebe und so weiter. Aber dann vor einiger Zeit hat er dann tatsächlich mal eine Einladung zum Kaffee angenommen von einem Menschen, der eigentlich in der Sturmabteilung kämpft, auch in der Nähe von Bachmut.
Ich war schockiert. Er war nicht nur in einer Art Kiewer Territorialverteidigungseinheit, die aus ausgebildeten Zivilisten besteht. Er stammt aus einer ernsten Einheit, wo man Eier aus Stahl haben muss, um schwul zu sein. Es gibt dort ernstzunehmende Angreifer. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt und er sagte, wie kommt es, dass in deiner Einheit alles in Ordnung ist? Wie kommt es, dass jeder über dich Bescheid weiß? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand über mich Bescheid weiß und mich ganz normal behandelt.
Dass sich ein Soldat mit Ivan auf einen Kaffee trifft, das ist offenbar immer noch sehr, sehr selten. Eben eine große Überwindung für viele Menschen, die eigentlich homosexuell sind, aber ihre Identität geheim halten.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige schwule Männer sich geweigert haben, mit mir einen Kaffee zu trinken, weil ich bekannt bin, weil ich in den Medien war und weil sie Angst haben, dass jemand, der sie mit mir sieht, denkt, dass sie eben auch schwul sind.
Ich glaube, dass das ist eben für Ivan auch ganz, ganz wichtig. Also, dass er Menschen trifft, die homosexuell sind, das aber nicht ausleben können, weil sie Angst vor Diskriminierung haben. Und er ihnen einfach mit seinem Beispiel zeigen kann, also sie fragen, wie er jetzt auch gerade gesagt hat, dieser Mensch, den er da getroffen hat, der ihn fragt, wie kann das sein? Also, wie kannst du so offen leben, ohne dass dir was passiert? Und ich glaube, Das ist ihm auch ganz wichtig, dass er anderen Menschen Mut macht, durch sein Beispiel dann auch zu ihrer Identität stehen zu können. Es gibt auch unter denjenigen, die offen homosexuell leben, von denen sich, wie Ivan uns auch erzählt hat, viele, viele freiwillig gemeldet haben zum Dienst an der Waffe, weil sie eben sagen, wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann haben wir alle ein Riesenproblem. Es gibt also unter den Soldatinnen und Soldaten, die offen queer leben, solche, die einen Regenbogenpatch, und zwar so ein Einhorn, auf der Uniform tragen. Ich habe das leider noch nicht gesehen, aber das gibt es, das hat auch Ivan bestätigt, dass das auch so ein Erkennungsmerkmal ist von denjenigen, die offen homosexuell leben. Einerseits natürlich toll, andererseits, wenn man sich überlegt, dass diese Leute gefangen genommen werden von russischen Streitkräften, dann kann man sich vorstellen, was denen blüht. Und insofern finde ich das schon sehr, sehr mutig, was die machen. Natürlich ist das alles erstmal symbolisch. Also sowohl diese Einhorn-Patches wie auch Ivans Kampf für die Rechte der LGBTQ-Community. Aber am Ende muss man sagen, sind sie einfach präsent jetzt auch im Bewusstsein ukrainischer Menschen, die jenseits von Kiew leben. Beispielsweise eben in den Dörfern im Süden oder im Osten. Er sagte auch, dass beispielsweise seine Familie eigentlich nur über das russische Fernsehen über seine Identität aufgeklärt worden ist. Und dass es eigentlich jetzt gut ist, sagt er, dass das so geschehen ist. Weil jetzt gibt es eben für ihn kein Zurück mehr und möglicherweise ändert sich ja dadurch, dass diese Leute freiwillig kämpfen, dass sie eben zeigen, dass sie eben auch für die Ukraine einstehen und nicht nur auf irgendwelchen Partys rumhängen, ändert sich ja möglicherweise eine Einstellung in der ukrainischen Gesellschaft. Also insofern halte ich das, was die Leute machen, für schon sehr, sehr wichtig, um gesellschaftliches Bewusstsein zu verändern. Der Kampf für die Freiheit der Ukraine und der Kampf für die Rechte der LGBTQ-Community, das sind zwei Kriege, die Ivan gerade kämpft. Aber wie ihr im Einspiel ja noch gehört habt, kämpft Ivan ja auch drei Kriege nach eigenem Bekunden, nämlich auch den für die Rechte von Frauen.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe sehr starke feministische Ansichten. Wahrscheinlich, weil mir das Leben nicht so viele gute Männer gezeigt hat. Manche schlagen ihre Frauen, manche tun Frauen etwas anderes Schlimmes an. Ich habe es gesehen und manchmal sehe ich immer noch diese Ungerechtigkeit gegenüber Frauen.
Der ukrainische Widerstand gegen die russische Aggression ist auch weiblich. Ungefähr ein Fünftel der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten sind Frauen. Das sind nicht unbedingt Menschen, die im Kampfeinsatz direkt vorne an der Front sind, sondern Frauen, die im Sanitätsdienst beispielsweise unterwegs sind und Ähnliches. Aber der Widerstand wird insgesamt, auch wenn man mal jenseits des Militärs guckt, eben auch ganz eindeutig von Frauen mitgetragen, die in vielerlei Hinsicht dann tätig sind, bei Hilfsorganisationen unglaublich viel machen, bei Evakuierungsmissionen dabei sind, als Sanitäterin, nicht nur an der Front, sondern auch in Feldhospitälern unterwegs sind. Also die einen unglaublichen Einsatz leisten, um gegen die russische Aggression vorzugehen. Ivan möchte den Frauen auf seine ganz eigene Art helfen. Das tut er auch, während er selbst im Krieg dient. Und jetzt könnte man natürlich sagen, aus feministischer Perspektive ist das, was er macht, möglicherweise schwierig, aber hört selbst.
Als ich in Bachmut war, habe ich viele Frauen getroffen. Ich habe dort ein Projekt gestartet. Nach dem Ende meines ersten Vertrages, als ich Visagist wurde, gab ich Ehrenamtlichen, Ehefrauen von Soldaten oder den Soldatinnen selbst kostenlosen Schminkunterricht. Manchmal lese ich eine Menge dummer Kommentare, wenn eine Frau im Schützengraben Make-up oder Lippenstift trägt. Freut euch für sie. Macht euch nicht über sie lustig. Die Leute denken, wenn man in einem Schützengraben liegt, muss man ein Stück Dreck sein. Das ist nicht wahr. Ich war auch dort.
Also Ivan ist mit seinen Beautyboxen, die er selbst entwickelt hat, für die Frauen an der Front unterwegs. Ich finde es total süß eigentlich, dass er sagt, also auch, man kann auch im Schützengraben gut aussehen. Und er bringt den Frauen, wie er gesagt hat, bei, sich zu schminken. begründet natürlich auch damit, dass er selber als Beauty-Artist gearbeitet hat. Ob das dem Feminismus dient, dem klassischen Feminismus jedenfalls, das stelle ich mal anheim. Dass man also sagt, Frauen müssen irgendwie geschminkt sein an der Front, Männer müssen es nicht, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall seine Art und Weise, für die Frauen da zu sein und die Frauen zu unterstützen. Und diese Beautyboxen sind übrigens so kleine Pappboxen, die er ganz liebevoll zusammengestellt hat. Das präsentiert er auch ganz stolz immer wieder auf seinem Insta-Kanal, wo er dann zeigt, wie die Frauen vorher ausgesehen haben, bevor er sie geschminkt hat und wie sie danach aussehen. Sie sehen tatsächlich ganz happy aus, aber wie gesagt, es ist seine Art, damit umzugehen, denen zu helfen. Die Frauen sind offensichtlich auch glücklich und insofern sind, glaube ich, alle gut damit.
Ja. Selbst die Frauen, die erst nicht wollten, habe ich dazu gebracht, roten Lippenstift zu benutzen. Ich habe gesagt, ihr werdet cool aussehen.
Am Ende muss man sagen, ist das, was Iban macht und was die anderen offen homosexuell lebenden Menschen in der Armee machen, ist, wie gesagt, ja ein Kampf erstmal jetzt aktuell gegen die Diskriminierung in der ukrainischen Armee, aber auch gegen die russische Homophobie. Und ich glaube aber auch, dass so ein Krieg eine ganze Gesellschaft in der Perspektive verändern kann, dass die Gesellschaft sich eigentlich bewusst wird, was sind eigentlich unsere Werte, für die wir einstehen? Was wollen wir eigentlich? Was wollen wir für eine Gesellschaft in der Perspektive sein? Und die Ukraine, wie gesagt, ist in vielerlei Hinsicht noch konservativ. Es gibt sicherlich große Unterschiede zwischen den urbanen Zentren, ob das Odessa ist oder Kiew und den kleinen Dörfern in den Provinzen. Aber ich glaube auch, was diese Werte angeht, wird die Ukraine nach diesem Krieg eine andere sein. Insgesamt ist die Ukraine ja auch zusammengerückt. Also vor dem Krieg war es so, dass der Westen und der Osten des Landes sehr, sehr gespalten waren. Das hat Putin geschafft, dass die jetzt zusammengerückt sind. Und wie gesagt, was Putin möglicherweise auch geschafft haben wird, und das zeigen eben die Beispiele von Iban und auch wie Iban in der ukrainischen Gesellschaft jetzt gerade angesehen wird, ist auch, dass die Werte sich möglicherweise verändert haben nach diesem Krieg und dass man sich bewusster wird, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft sein. Und ich habe die Hoffnung, dass das dann eben eine Gesellschaft ist, die deutlich diverser ist, als das vorher der Fall war. Wie gesagt, einige derjenigen, die offen homosexuell leben, in der ukrainischen Armee, die haben dieses Einhorn-Patch, also ein Regenbogen-Einhorn-Patch. Iban hat ein ganz eigenes Patch für sich entwickelt. Das trägt er auf seiner Uniform.
Ich habe mich für ein neutrales Geschlecht entschieden. Wenn mich Leute fragen, bist du ein Mann oder was, dann sage ich, stopp, streich das Wort Mann. Streich den Satz, die Armee hat dich gemacht. Das Leben hat mich gemacht, das ist das Erste. Und zweitens, ich werde einfach eine Katze sein. Ich bin eine Katze. Es gibt schreckliche Dinge, die Männer tun, auch andere Menschen. Deshalb möchte ich manchmal nicht mit diesem Wort bezeichnet werden.
Ja, Iban, die Katze. Er sagt also, ich als Mann fühle ich mich nicht wohl, weil er eben Feminist ist und weil er sagt, Männer tun Frauen so schlimme Sachen an, ab und an. Deswegen definiert er sich lieber als Katze. Es gibt, wie gesagt, auch dieses Video von ihm, wie er als Katze verkleidet, über den Boden krabbelt und auch das im Video, was im russischen Staatsfernsehen gezeigt wird. Und ja, es ist Iwans Art, sich selbst auszudrücken. Er hat seine Identität gefunden. Die Suche nach seiner eigenen Identität hat ihn geführt aus diesem kleinen Dorf bei Cherson, wo er aufgewachsen ist, konservativ bis zum Gehtnichtmehr, wo er mit sich selbst gehadert hat und doch einige Zeit gebraucht hat, bis er zu sich selbst gefunden hat, über Kiew, diese vibrierende Metropole mit ihren Gay-Clubs und Gay-Prides und anderen Dingen. Und jetzt wieder zurück an die Front nach Bachmut, wo er eben für die Freiheit der Ukraine, aber auch für die Rechte seiner Community kämpft. Das war die heutige Folge unseres Podcasts, So fühlt sich Krieg an. Ich bin Jan Jessen und freue mich, dass ihr diesmal wieder dabei gewesen seid. Falls euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder wo ihr uns sonst zuhört. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freundinnen und Freunde, Verwandten oder andere liebe Menschen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.